Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur mehr. Heute mit Fest und Spiele, die Gesprächsreihe der Sommerspiele Melk.
Herzlich willkommen zu diesem Einführungsgespräch zum heurigen Theaterstück zu Cassandra und die Frauen Trojas. Und wer hier an meiner Seite sitzt, ist die Christina Gegenbauer. Ein Applaus bitte für Sie. Manche haben ja Christina schon beim Herbstempfang per Videopräsentation zugespielt bekommen. Jetzt ist sie live bei uns. Und Isabella Knöll.
Hallo.
Isabella Knöll ist unsere Cassandra. Ich fange vielleicht mit der Isabella an, weil es eine sehr lustige Geschichte ist, die noch kurz vorher in die Kontaktaufnahme gab. Es gab vorher die Kontaktaufnahme zwischen uns als mit der Christina. Ich habe die Isabella eigentlich im letzten Jahr gefragt, ob sie in diesem Jahr, letztes Jahr bei uns spielen möchte, bei Nero. Wir waren eigentlich auch schon Handelseins, aber es war noch eine kleine Unsicherheit und diese kleine Unsicherheit wurde dann schlagen und dadurch konnte sie im letzten Jahr nicht dabei sein. Und wir haben am Telefon so geflapst und ich habe gesagt, na dann spielst du halt nächstes Jahr bei uns. Und die Isabella sagt so, ja und falls du nicht weißt, was man machen sollte, ich darf total gerne Cassandra spielen. Sie wusste nicht, dass Cassandra am Spielplan stand. Und sie war heuer erst recht überrascht, wie sie dann erfahren hat, dass sie die Cassandra ist. Und man spürte ihre Aufregung auch durch das Telefonspringen.
Ich habe noch immer nasse Hände, gefühlt seit 3 Monaten.
Es wird auch noch 2 Monate dauern.
Ich weiß, ich habe immer jetzt ein Handtuch dabei.
Also sie ist unsere Cassandra. Vielleicht kannst du selber kurz vorstellen, wer du bist.
Ja, hallo. Also erstmal, es ist mir eine wahnsinnige Freude, gerade da zu sein und auch überhaupt im Make spielen zu dürfen, dass sich das alles so, also hallo, ich bin Isabella und so und dass sich das alles so bewahrheitet hat und so eingestellt hat. Meine Eltern sind seit Jahren Make-GängerInnen, also die kommen jeden Sommer hierher und sind große Fans und lieben das sehr, also sowohl zum Theaterstück als auch zur Revue und waren natürlich jetzt komplett aus dem Häusl, wie sie gehört haben, dass ich jetzt das spiele und Mama und Papa kommen die Isabella schauen. Und das ist, also es freut mich wirklich total, weil es weil es zu Hause ist, meine Eltern sind aus St. Valentin.
St. Valentin und, kennt man hier.
Ja, stimmt, hier, ja. Oh, entschuldige, ich habe 4 Jahre in Deutschland studiert, ich brauche nichts erklären. Hier, genau, und es ist mir wirklich ein großes Vergnügen, jetzt hier zu sein und auch Sie kennenzulernen, das Maker-Publikum kennenzulernen, das so freundlich ist.
Und so, so freundlich.
So wahnsinnig freundlich ist.
Und, das Publikum merkt, wir reden eigentlich fast nur über das Publikum.
Ja, es geht um euch.
Und natürlich, also das ist das Wichtigste. Ja. Sorry, Isa.
Ist die Überleitung voll gut, nämlich, weil wir sind seit 2 Wochen am Proben. Mhm. Und wir haben uns ja auch erst für jetzt kennengelernt und das ist sehr schön bislang und so. Und das ist tatsächlich eine Frau, die fürs Publikum inszeniert. Ich glaube, es wird ganz cool.
Ja, vielleicht darf man doch ganz kurz zu deiner Biografie sagen, zusammenfassend, viel am Volkstheater gespielt, derzeit am Burgtheater gewesen in einer Produktion.
Noch? Mehr als alles auf der Welt. Es ist ein super lustiges Stück. Schauen Sie sich an, nehmen Sie Ihre Kinder mit. Es ist super cool. Es ist am Akademietheater. Mehr als alles auf der Welt. Das ist ein Titel, den man sich nicht merkt, aber es ist wirklich sehr super. Im Juni spielen sie es noch. Wir spielen es noch. Genau. Ja, und war 3 Jahre im Volkstheater, dann war ich in Karenz, ein Baby bekommen, das die heute Geburtstag hat, aber sie ist schon im Bett, deswegen ist es okay. Und die jetzt 2 ist und dann war ich eben dieses Jahr da und jetzt geht's wieder so ans Hackeln. Er ist Mama. Jetzt bin ich da am Geburtstag meiner Tochter. Es ist eh fragwürdig eigentlich.
Ich habe dir die Chance gegeben, dass du
ich warte, sie schläft ja eh. Aber sie wollte mich nicht alleine lassen.
Ich bin auch echt dankbar. Es ist voll okay. Wir halten zusammen. Wir sind
Also in diesem lustigen Geplänkel darf ich auch noch kurz Christina Gegenbauer vorstellen, die mir empfohlen wurde von mehreren Seiten. Ich durfte mich dann über sie ein bisschen schlau machen. Dann war es sehr lustig, weil die Magda Wojcuk, die dieses Stück geschrieben hat, hat das war überhaupt sehr spannend, weil ich habe die Magda Wojcuk, die ganz regelmäßig bei den Sommerspielen war, und es ist mir auch wichtig, dass die Autorinnen wissen, für welchen Spielort sie schreiben, weil es ein großer Unterschied ist, ob man den Ort kennt oder nicht kennt, und das habe ich bei der Magda schon so spannend gefunden, weil sie gleich beim ersten Gespräch gesagt hat, wie teilen wir dieses Stück auf, weil es ist ja 3/4 Stunde lang ein Tageslicht. Das ist eine komplett andere Theatersituation als sonst wo. Das einfach deshalb, weil sie diesen Spielort schon kannte. Und die Magda Wojcuk hat mir dann auch gesagt, ich kenne eine junge Regisseurin, die ist wirklich großartig, die heißt Christina Gegenbauer. Die hat gesagt, ich habe schon gehört, dass sie großartig sein soll. Dann haben wir telefoniert, wir haben sehr schnell zueinander gefunden. Ich habe auch die feine Klinge des Wortes in der Klarheit und Zielstrebigkeit von ihr gleich beim ersten Gespräch kennengelernt, weil der Schlusssatz war das jetzt ein Angebot oder eine Anfrage? Und der Unterschied zwischen Anfrage und Angebot ist eindeutig. Wir haben uns auch sehr schnell darauf geeinigt, dass es ein Angebot war. Und ich freue mich wirklich sehr, weil die Dinge, die ich auch im letzten Jahr von ihr gesehen habe, wirklich mein Herz höher schlagen lassen. Christina danke. Gegenbauer, willst du selber noch ein bisschen was zu dir sagen?
Ja, danke für die Rosen. Und ich freue mich auch total, mal zu Hause sozusagen zu inszenieren, weil ich auch in Deutschland war und bin. Also ich bin sehr viel unterwegs und ich finde es was ganz Besonderes, in der Heimatsprache, also in der Muttersprache zu arbeiten. Es ist viel direkter. Inszenieren hat für mich nicht nur was wahnsinnig Organisatorisches und Intellektuelles, sondern vor allem was Emotionales. Und da ist natürlich die Muttersprache, auch wenn ich jetzt keine gute Dialektsprecherin bin.
Ich bringe das schon ab.
Ja, das macht. Wir arbeiten dran. wirklich der kürzeste Weg. Und ich finde es urschön, dass meine Freunde und meine Familie kommen können, ohne einen weiten Anweg auf sich, Anreise auf sich zu nehmen. Und meine Eltern sind heute auch da. Danke. Ich finde es wirklich total, darf ich kurz persönlich werden? Ich finde es wirklich total schön, dass ihr oft so weite Wege auf euch nehmt, um meine Arbeit mitzuverfolgen, und dass ihr heute da seid. Ja.
Die Gegenbauers.
Genau, so, jetzt muss ich wieder professionell. Und ja, also, nein, ich bin eh voll die Checkerin und in Deutschland urviel unterwegs. Und beschäftige mich meistens mit nicht so lustigen Themen. Also Mord, Totschlag, Krieg, tote Kinder, psychische Probleme sind oft Themen in meinen Stücken. Cassandra ist jetzt auch keine Komödie, aber es wird ein bisschen humorvoll werden. Also wir haben auf jeden Fall viel Spaß bei den Proben. Das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen.
Dann steigen wir einfach direkt in die Cassandra ein. Ich darf vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Ich habe gesagt, ich rede am Anfang, damit ihr euch engwähner kennt. Und da war die Überraschung schon wieder mal so, dass ihr gleich reden musstet am Anfang. Aber zum Thema Cassandra, wie kam es überhaupt zu diesem Stück? Manche wissen das schon, aber kurz zusammenfassend. Der Spielplan der nächsten Jahre, beginnend letztes Jahr mit Nero, soll immer eine Persönlichkeit, entweder aus der Geschichte oder auch aus der Mythologie, in den Mittelpunkt stellen, um an dieser historischen oder mythologischen Figur Fragen der Gegenwart abhandeln zu können. Und nichts ist besser als wirklich ein direkter Zugriff zu einer Person oder zu einer Familie oder zu einer Assoziation, die man sofort haben kann und die einfach plakativ auch daherkommt, so wie im letzten Jahr Nero oder jetzt eben auch Cassandra. Cassandra ist natürlich viel unbekannter als Nero. Klar war aber, dass wir endlich auch einen Frauenstoff auf die Bühne bringen müssen und wollen, gar nicht nur müssen, aber eigentlich von innen heraus auch müssen. Und Cassandra war für mich immer eine faszinierende Figur, weil in der griechischen Mythologie sie ist die Königstochter des König Priamos aus Troja und hat die Gabe von Apoll, von dem Gott Apoll bekommen, dass sie in die Zukunft sehen kann und alles weiß. Das deshalb, weil Apoll sich in sie verliebt hat. Jetzt hat diese Frau aber noch diese Unverschämtheit, einen Gott abzulehnen und wegzuweisen. Das Blöde an göttlichen Gaben ist, dass man sie nicht mehr verlieren kann. Also muss sich Apoll gekränkt eine große Boshaftigkeit ausdenken, vielleicht auch sehr kriegerisch ausdenken. Und muss ihr die Gabe lassen, dass sie alles sieht und alles weiß, in die Zukunft sehen kann, wirklich Wahrheit vorhersagen kann, aber niemand wird ihr glauben. Das ist der Fluch, mit der sie Apoll belegt. Und dieses Thema war, wie wir das ausgesucht haben, noch gar nicht so deutlich wie jetzt, dass man plötzlich einer Wissenschaftlichkeit gar nicht mehr Glauben schenken möchte, dass man wirklich wissenden Menschen kein Vertrauen mehr entgegenbringt. Hätten wir ein kleineres Theater, hätten wir eine Off-Bühne, hätte ich das Stück wahrscheinlich nicht Kassandra und die Frauen Trojas nennen lassen, sondern eher Greta Kassandra, weil ich wirklich sehr fasziniert bin von der jungen Generation und auch von dieser jungen weiblichen Stimme Greta Thunberg, die uns wirklich einfach sagt, wo es lang geht oder wo wir hinsteuern. Ich bin fest davon überzeugt, dass keine der letzten Klimakonferenzen so stattgefunden hätte mit diesen Minimalergebnissen, die wir jetzt haben, ohne Greta Thunberg. Aber das wäre bei uns wahrscheinlich in der Form auch nicht so passend. Und dadurch haben wir uns für Kassandra und die Frauen Trojas entschieden. Zu einer Zeit, wo das Thema des Krieges noch gar kein Thema für uns war, zumindest nicht in dieser Aktualität, wie es jetzt ist. Also manchmal holt uns leider auch in der Kunst die Gegenwart ein, ohne dass wir jetzt gleich miselsüchtig werden wollen. Aber das Spannende in diesem Fall, und da werden wir auch gleich drüber reden, ist eben, dass es ein Blick auf die Welt aus Sicht der Frauen ist. Aus Sicht der Frauen deshalb, weil das war eine der wenigen Vorgaben, die ich an Magda Wojcik gegeben habe, dass es eine klare Frauenbesetzung braucht. Mein Vorschlag wäre gewesen, 8 Frauen, kein Mann. Wir haben uns dann entschieden, dass es vielleicht für die Ensemble-Chemie doch gut ist, wenn es nicht nur Frauen sind.
Man braucht den Quotenmann.
Wir haben dann gedacht, es ist 6-2, also 6 Frauen und 2 Männer, und haben uns dann auf den Kompromiss 7-1 geeinigt. Also es sind 7 Frauen und ein Mann auf der Bühne, was ich sehr, sehr schön finde, weil es jeden klassischen Stoff einmal einfach richtig umdreht. Ja, man hat, schauen Sie sich Götz von Berlichingen an oder schauen Sie sich jeden Schiller an, man hat 2 Quotenfrauen. Hier haben wir einen Quotenmann, aber mit Thomas Kamper wirklich einen großartigen, feinen Schauspieler, was ja gar nicht so einfach ist in der Besetzung. Wer ist dann kein Gockel von den Schauspielern oder von uns Männern, wenn da 7 Frauen sind? Ja? Also die Uneitelkeit ist da sicher auch sehr spannend, aber wie geht's euch in dieser Runde von, also wir haben ja, wie wir uns kennengelernt haben oder ich euch vorgestellt habe, euch einander vorgestellt habe, auch darüber gesprochen, dass es irgendwie auch spannend ist, über Frauensolidarität bei der Arbeit diese mal zu spüren. Wie geht's euch jetzt so nach 2 Wochen Proben in dieser Frauen- und Ein-Mann-Gruppe?
Isabella. Super, natürlich. Also ich bin ein großer Frauenfan sowieso und ich arbeite extrem gerne mit weiblichen Regisseurinnen, also Regiemenschen, weil es unfassbar viel Spaß macht, weil gewisse Themen gar nicht aufkommen, die mit männlichen regieführenden Personen aufkommen und so. Und das ist natürlich jetzt auch eine super Konstellation, weil es ganz starke Frauen sind, ganz tolle Frauen sind, sehr wache Frauen sind, sehr intelligente, das ist auch sehr schön, und sehr sensible. Also es ist, ich war selten so aufgehoben in einer Gruppe wie da. Es wird sehr aufeinander geachtet, es wird sich aber nicht geschont. Und das ist so ein bisschen die Probenspannung, die ich empfinde, die sehr schön ist. Der Thomas muss manchmal halt, wir schupfen uns die OPs natürlich zu, so ist es, das muss der Thomas aushalten, weil wird offen gelebt. Und das ist was mir ehrlich gesagt sehr taugt, weil das ist jetzt offen. Wenn wir unsere Tage haben, haben wir unsere Tage und dann reden wir darüber. Und wenn mit dem Kind was ist, dann ist was mit dem Kind und das natürlich in den Pausen. Aber das ist toll, weil das jetzt eben abgesehen von dem, was auf der Bühne passiert, was hinter der Bühne passiert und wie gearbeitet wird, dass halt Frauen an sich und ihre Themen ernst genommen werden und da sind und präsent sein dürfen, macht mich sehr glücklich.
Ja, wir haben auch am Anfang der Proben drüber gesprochen, dass sich Frauen eigentlich gegenseitig viel mehr unterstützen sollten.
Und diese Unterstützung, die spüre ich bei euch total. Also ihr seid untereinander wahnsinnig supportive, aber ihr supportet auch mich. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass meine Ideen und ich gut aufgehoben sind und man da immer auf was Produktives stößt. Ja? Es ist nie irgendwie, ich will es nicht machen, weil, sondern es ist immer, hey, lass es uns anders probieren, weil, ja, oder du bist sowieso Supportive Queen, du sagst mich mal, ja, super und so, wo ich mir denke, so, cool. Das finde ich total angenehm und es ist überhaupt nicht irgendwie so Chitty-Chat, sondern ganz normal, wohlwollend.
Du hast jetzt zwei schöne Stichwörter gesagt, die direkt in das Stück hineinführen. Einerseits das Wohlwollende und auf der anderen Seite, dass die Frauen sich gegenseitig unterstützen sollen. Das ist ja auch eines der ganz großen Themen, eigentlich auch in der Feminismusdebatte oder in der Gleichberechtigungsdebatte, dass es sehr viele Männerclubs gibt, dass es eine Männersolidarität gibt, was auf der weiblichen Seite oft noch gar nicht so ausgeprägt ist, weil man es einfach oft wirklich strampeln muss, wie man durchkommt oder es viele andere Gründe auch dazu gibt. Aber auch dieses Stück startet eigentlich gleich damit, vielleicht das Grundsetting. Es ist eigentlich die Familie rund um den trojanischen Hof, wo die Geschwister und die Schwägerinnen einfach wohnen und wo sich eigentlich ein Familienkonflikt, ein Familienleben eigentlich und dann ein Familienkonflikt und letztlich ein Familiendrama abspielt, weil auch selbst innerhalb der Familie diese Solidarität unter den Schwestern, unter den Schwägerinnen, selbst zwischen Mutter und Töchter gar nicht so selbstverständlich ist.
Ja, im Endeffekt ist so jeder, also ich würde das gar nicht nur so auf Frauen, sondern es ist ein Stück über Menschen und in dem Fall sind diese Menschen halt Frauen. Aber es gibt so ein paar Regeln, finde ich, die für alle Menschen gelten und eine, die relativ nahe liegt, ist, dass sich jeder selbst der Nächste ist. Und im Extremfall ist das wahrscheinlich auch so. Und ich beschreibe manchmal diese Familie, es kommt sehr viel Druck von außen, es bricht ein Krieg aus, es sind Erdbeben, Hungerskatastrophen. Die sind in einem sehr, sehr starren, hierarchischen System. Und ich beschreibe das manchmal mit einem Druckkochtopf. Und wenn man da die Erdäpfel reingibt und der Druck immer stärker wird, dann werden die weich. Und so sind auch die Figuren. Die werden immer dünnhäutiger. Und so zeigen sie eben auch ihr wahres Gesicht und sind dann eben nicht mehr supportive, sondern schauen eben, wie sie selber davon kommen, auch davon kommen müssen. Weil wenn sie aus der Gunst des Königs, des Systems, ja, der repräsentiert ja ein System, sei es jetzt ein patriarchales oder auch ein anderes, wenn sie aus der Gunst fallen, dann verlieren sie ihre Existenzberechtigung. Und da finde ich, ist Cassandra ein wahnsinniges Vorbild, also für mich zumindest, weil sie sich traut, Unrecht aufzuzeigen und den Mut hat, das Wort zu ergreifen und zu sagen, nein, stopp. Also das ist für mich eine Widerstandskämpferin und eine Friedensaktivistin.
Ich darf vielleicht zwei Vorinformationen auch geben, wie die Magda Woltzug dieses Stück angelegt hat. Das eine ist, dass Priamos, der König von Troja, quasi der Status quo ist. Also dass er einfach auch um seinen Machterhalt ringt, auch wenn sich die Zeiten rund um ihn, auch in diesen 10 Jahren, wo die Belagerung Trojas gedauert hat, einfach verändern, diese Umwelt, wo auch ihm klar gemacht wird von vornherein, auf was man zusteuern kann zu einer Zeit, wo noch alles regelbar ist, er aber nicht bereit ist, seinen eigenen Status oder auch das System irgendwie verändern zu wollen oder aufzugeben und dann letztlich auch bereit ist, sogar Familie und Stadt dafür zu opfern, um nur seinen Status quo oder auch sein Denken bewahren zu können. Und der zweite Punkt ist der, den fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe ja vorhin bei der Einleitung gesagt, dass der Mythos davon ausgeht, dass Cassandra die Gabe des Sehens von Apollo bekommen hat. Und diese Götterebene hat Magda Woltzug von vornherein gestrichen. Und für mich, und Cassandra sieht aus einem ganz anderen Grund, über den man, wo es 7 Annäherungsvarianten gibt, aber sie braucht nicht die göttliche Gabe, um wahrnehmen zu können. Und ich habe mir ein paar Zitate vorbereitet, mit denen ich auch durch dieses Gespräch ein bisschen führen möchte. Und es gibt so ein schönes Zitat, das wir auch im Folder drinnen haben. Ich werde dein Auge sein. Und diese Frage möchte ich dir gleich hinspielen, Isabella. Ich werde dein Auge sein, Cassandra, der ganz große Satz. Wer ist für dich Cassandra? Und warum hat dich, wie du gesagt hast, ich möchte gerne eine Cassandra spielen, warum interessiert dich diese Figur?
Ja, ich versuche es so kurz wie möglich zu beantworten. Was mich am meisten interessiert, ist diese Außenseiterposition und diesen Drang nach Wahrheit. Und es ist nicht zurückhalten können, obwohl man weiß, man versetzt sich in eine Lage, das kennt, glaube ich, jeder von uns, wenn man Dinge, vor allem auch mit Kindern zum Beispiel, man weiß etwas besser und man kann ihnen nicht helfen, weil sie nicht hören. Das ist so der Klassiker. Und bei Cassandra ist es nochmal was anderes. Es ist wirklich sehr vergleichbar, vielleicht auch mit dieser Greta Thunberg, dieses sich selber, also wissen, dass man jetzt auf etwas zugeht, was nicht gut für einen ist, aber man geht den Weg trotzdem, man stellt sich trotzdem aus, man opfert sich auch irgendwo, das ist dieses Märtyrertum, was da drin steckt. Und was die Cassandra aber auch menschlicher macht, das ist ja nicht nur diese große Figur, die da so toll ist und über allen Dingen steht, ist halt dieses, sie ist einfach auch eine Besserwisserin. Und will halt immer sagen, ich weiß es aber. Und daher kommt das auch selbst. Also wir entwickeln das dadurch, dass es diesen Gott, also Apollo spuckt ihr ja eigentlich in den Mund und dadurch sind ihre Rufe, die Cassandra-Rufe, vergiftet. Also so steht es da. Dadurch, dass wir das nicht haben, versuchen wir einen Weg zu finden, woher es kommt, wie sich das aufbaut. Und wenn jemand auch sehr klug ist, dann kann er meistens auch gut kombinieren. Und wenn man sehr viele Informationen in sich sammelt und dann gut kombiniert, kann man Dinge voraussehen. Das ist jetzt gar nicht so die große Kunst. Und wir beschäftigen uns gerade, wir werden es noch entwickeln, wir wissen es auch noch gar nicht, wie wir es dann genau machen. Wir beschäftigen uns damit, wo geht dann das Orakeln los? Also, oder wo ist es für einen normalen Menschen, sagt, der kann diese 3 Schritte gar nicht mitdenken und jemand anderes, für den ist es aber logisch, durch Fakten, die wir haben, Wissenschaftler zum Beispiel, die uns jetzt sagen, was weiß ich, Klimakatastrophe und so weiter. Und ab wo fängt es dann doch an oder könnte es abheben, dass man sagt, okay, jetzt orakelt die, jetzt ist die schon in einer anderen Dimension, die sieht jetzt wirklich Dinge und sie sieht sie vor sich. Da sind wir noch dran, das kann ich nicht. Und aber eben genau das, wo es jetzt so ein bisschen mystisch wird oder wo man sagt, man hat so ein Bauchgefühl. Das ist das Geile an Cassandra, weil da geht's dann los. Weil wie spielt man das und was ist es? Und das reizt mich extrem.
Du hast auch gesagt, dass sie auch eine Besserwisserei in sich trägt. Das hat mich auch überrascht, wie ich das Stück zum ersten Mal gelesen habe, weil ich hatte natürlich eine Sehnsucht, diese Titelfigur automatisch als meine Heldin, als die Grand Dame sehen zu können. Und plötzlich steigt die einfach wirklich Depardé. Also ja. Am Anfang ist sie wirklich ziemlich unsympathisch. Sie
ist überhaupt keine Sympathie drin.
Ja, und das finde ich aber eine ziemliche Herausforderung, dass die Hauptfigur am Anfang einfach keine Sympathieträgerin ist, weil wir im Publikum ja verleitet sind, sofort jemanden zu mögen oder nicht zu mögen. Und wie kriegt man das auch wieder weg? Also wie spielst du mit dir? Also ist es eine Challenge? Oder?
Mir macht es wahnsinnigen Spaß, weil es gibt ja auch Menschen, die man nicht sofort sympathisch findet und man muss sie erst kennenlernen, um irgendwie vielleicht auch ihren Hintergrund zu kennen. Warum verhält sich diese Person in einem gewissen Kontext so oder so? Und dann checkt man, das ist sowas, das ist super. Weil es ein Mensch ist. Ansonsten würden wir sie so heroisieren. Und das ist vielleicht genau gar nicht richtig. Sie ist auch ein Mensch. Ganz einfach. Und wir schauen, ich weiß es selber noch nicht, aber was du beschreibst, ich finde es auch super witzig. Ich weiß es auch noch nicht.
Ein anderes Zitat ist, was kannst du mir berichten, was ich noch nicht weiß? Ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr, was dich an Cassandra interessiert hat, weil das Spannende auch, und offenbar ist es wirklich auch ein Thema, das vielleicht auch in eurer Generation so rumspukt, weil du hast mir am Telefon Cassandra gesagt. Ich habe die Magda Wojcuk angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Cassandra. Und das ist ja wirklich keine sonderlich populäre Figur. Aber die Magda hat gesagt, ich beschäftige mich seit 3 Jahren mit ihr. Wir haben telefoniert und ich habe gesagt, es geht um Cassandra und die Frauen Trojas und du sagst, wow, endlich. Also das ist, irgendwie lag das Thema, ohne dass es ausgesprochen war, in der Luft. Zumindest für die, die ich angerufen habe.
Ja, es war ein lustiger Zufall, weil ich war auf einer längeren Reise und habe überlegt, was nehme ich für ein Buch mit. Und halt in dem Bücherregal geschaut, okay, was steht herum, was habe ich noch nicht gelesen. Und habe dann nach Interesse und der Größe des Buches entschieden.
Und das war dann.
Und das war von Christa Wolf Cassandra. Und war dann mit diesem Buch wochenlang in Asien unterwegs und habe das immer wieder mal gelesen. Und dann am Ende vom Sommer rufst du an und fragst mich. Also das war echt ein Wahnsinn. Das war unglaublich.
Also ich habe auch fast prophetische Gaben. wie ich merke. ich habe zumindest gesehen, wen ich anrufen könnte, weil das Telefonverzeichnis gut war. Aber was interessiert dich an dieser Figur? Oder wenn du Christa Wolf gelesen hast, das ist ja schon ein Abgesang der Cassandra, die weiß, wie sie enden wird, gefangen genommen, wissend, welches Schicksal ihr blühen wird. Ein Rückblick. Hier arbeiten wir ja quasi fast in Echtzeit bei diesem Stück. Ja. Aber was interessiert dich an dieser Figur?
Mich interessiert, warum sie trotzdem immer weitermacht. Also warum sie, auch wenn man ihr nicht glaubt, warum sie immer wieder das Wort ergreift, warum sie bleibt, warum sie nicht resigniert, warum sie für spezielle Werte auch eintritt. Und eben dieses Vertreten von Gerechtigkeit, von Wahrheit, von Werten, das, den unbequemen Weg zu wählen, das interessiert mich total.
Wenn du jetzt sagst, auch den unbequemen Weg zu gehen, lese ich gerade wieder ein rausgeschriebenes Zitat, der Wind kann schnell drehen. jetzt ist diese Cassandra am Anfang ja einfach wirklich auch aufgrund ihrer Klugheit, aufgrund vielleicht auch sogar ihrer Geschwätzigkeit, die Lieblingstochter des Priamos. Am Schluss kann er gar nichts mehr mit ihr anfangen. Und es geht eigentlich relativ rasch.
An einer gewissen Stelle sperrt er mich nur mein Kerker. Ich komme und muss schon wieder gehen.
Das ist eine super Hauptrolle, oder? Weil jetzt kommt schon wieder weg.
Man sagt was, also sperrt sie ein. Ja? Das geht dreimal so.
Was sind so Mechanismen, die ihr jetzt in diesem Stück gefunden habt, wo sich der Wind dreht gegen Cassandra, weil sie ja letztlich doch nicht, stimmt nicht ganz, weil es trotzdem auch ziemlich schöne Fäden gibt zu Menschen, die empathisch sind in diesem Stück, weil es ja trotzdem auch Solidarität gibt, vielleicht auch mit jenen Frauen, von denen man es gar nicht vermutet oder mit jenen Menschen. Also es ist gar nicht so ein feministisches Stück, wie wir es uns vielleicht sogar erwartet haben, sondern es ist halt wirklich ein Stück Menschlichkeit, das wir hier auf die Bühne bringen werden. Aber was sind so Kipppunkte, die sich gegen Personen drehen können? Noch dazu, wenn sie klug sind und wenn sie dich nicht anlügen.
Ja, es kann total unangenehm sein, die Wahrheit zu hören. Und das geht ja am Anfang schon los, ja. Also wenn jemand das Richtige sagt, aber nicht im richtigen Moment, blöd. Ja. Und der Wind dreht sich ganz am Anfang. Also am Anfang ist es so, dass eigentlich eine andere Schwester, Polyxena, Seherin werden soll. Und die bereitet sich nicht gut darauf vor, weshalb der Vater, der König Priamos, Cassandra zur Seherin bestimmt. Und da gibt es unglaublich viel Gegenwind von den Frauen, von den Schwestern, von der Mutter, die sie dann auf die Reise schicken, was fast einem Verstoßen zukommt, die dann wirklich raus in die Welt geschickt wird und ihre Wanderjahre, ihre Lehrjahre machen muss. Das ist mal so der erste Gegenwind. Und dann kommt sie eben zurück am Hof und kann sehen oder sagen wir mal die erste Stufe des Sehens und man will das nicht hören, man will das nicht wahrhaben.
Ich glaube, was so was Interessantes da ist, verschiebt sich halt von diesem nur klug sein, also nur den Geist haben durch die Wanderjahre, sie muss dann pflegen, sie geht dann ins Armenhaus und begleitet Menschen beim Sterben es kommt dann plötzlich diese Empathie dazu und das Verstehen, dass da oben, wo sie wohnt, dass es eine Blase ist. Es geht nicht allen Menschen so gut. Es haben nicht alle so viel Reichtum und nicht so viel Ressourcen wie sie. Und das checkt sie erst da. Also das, sie muss raus in die Stadt, sie muss erst da mal das erlebt haben. Und dann, das ist so eine Stufe. Und dann geht es weiter. Und dann kann sie, das ist nämlich diese nächste, was zu diesem Klugsein dazu kommt, das Empathische. Und dann kommt sie raus und sagt so, hey Papa, jetzt sage ich dir was, draußen ist voll arg, wir müssen was ändern. Und dann halt zu merken, da kommt jetzt, und jetzt kommt dieser Gegenwind, ne? Dass man merkt, ach so, der Papa weiß das, aber es ist ihm wurscht, wie es da draußen zugeht. Hauptsache uns geht's gut. Und das ist so. Und sie sagt es trotzdem, sie traut sich dann.
Immer wieder. Immer wieder. Das finde ich so bewundernswert.
Wie wir Cassandra festgesetzt haben, es schon in meinem Kopf war, habe ich auch mit der Steffi, unserer Marketingleiterin, gesprochen. Und sie hat zu mir gesagt, noch nicht wissend, was wir vorhaben, hat sie gesagt, Troja war doch einmal ein super Stoff. Ja? Und ich musste auch da sehr lachen, weil Troja spuckte wirklich auch in meinem Kopf rum. Aber es ist natürlich wieder eine Heldengeschichte. Es ist wieder angebliche Geschichte aus Blick des kriegerischen Helden erzählt, des Siegreichen. Ich war beim Fest der Freude, lustigerweise haben wir uns nie begegnet, aber die Christina ist Mauthausen-Guide und Mitglied beim Mauthausen-Komitee Österreich, wie ich auch.
Und also das, ich bin Zivilcourage-Trainerin.
Zivilcourage-Trainerin, was da vielleicht auch noch mit hineinspielt, also darum vielleicht auch diese Faszination für diese Widerborstigkeit und Widerständigkeit oder dieses Müssen. Letzte Woche, am 8. Mai, hat Konstantin Wecker am Heldenplatz das Fest der Freude gespielt, ein großartiges Konzert, und mir ist ein Satz hängen geblieben von einem Song von ihm, der heißt, es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Und das ist vielleicht so dieser Drehpunkt, warum es auch spannend ist, Geschichte aus der Sicht jenem Menschen zu erzählen, die nicht kämpfen, die vielleicht zu Hause sind, die den Alltag bewältigen müssen oder vielleicht gar keinen Alltag haben aufgrund des Konfliktes. Jetzt ist hier auch das Sinnbild Troja, logischerweise, wir kennen alle das Sinnbild des Trojanischen Krieges, wir kennen alle das Sinnbild der, wie ich sage, der ersten Massenvernichtungswaffe, die es gibt, weil das trojanische Pferd des listenreichen Odysseus ist die erste Waffe, die sich gegen eine Zivilbevölkerung richtet, und nicht Soldat gegen Soldat. Wie weit ist dieses, und der Krieg kommt ja gar nicht so groß vor in diesem Stück und ist trotzdem permanent da. Er wird ganz selten thematisiert, außer mit einem Satz, den ich auch ganz, der mich wirklich gleich umgehaut hat. Da verliere ich fast auch immer die Stimme. Da könnte ich nicht sprechen auf der Bühne. Nämlich, wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Solange es noch Söhne gibt, bald. Ja. Wie spielt jetzt auch diese gegenwärtige Situation? Wird die ganz bewusst mit reingenommen oder ist es sowieso so ein allgemeines Thema, das da drin steht für euch in diesem Stück? Also das Thema des Krieges, des Konfliktes, dieses Erleidenmüssens von Menschen.
Ja, ich würde sagen, es ist ein allgegenwärtiges Thema, weil die Abwesenheit von den Geliebten und das Überbleiben ja auch ein Kämpfen ist mit der Ohnmacht. Und in dem Fall kämpfen die ja auch. Also die kämpfen nicht auf der Schlacht, aber sie kämpfen mit ihren Gefühlen und sie versuchen. Ich habe heute eine Szene geprobt, wo Hekabe, die Frau von Primus, versucht, Einfluss zu nehmen auf ihre Art und Weise, um Briseis, ich greife jetzt ein bisschen vor, die wird gefangen genommen und es passieren furchtbare Sachen mit ihr, zu befreien. Und ich habe schon das Gefühl, dass jeder auf ihre Art und Weise kämpft, sei es jetzt mit den richtigen Worten, also meistens sind die Worte Waffen. So würde ich, sagen.
Ne, wir schauen halt quasi auf die andere Seite. Es gibt diesen Troja-Film aus Hollywood, wo der Brad Pitt im Lendenschurz unfassbar scharf auf der Insel herumhüpft. Und wir schauen uns jetzt an, quasi, wie geht's den Frauen, die dahinter stehen, die übrig bleiben, womit beschäftigen sie, wie geht's denen, was ist da los? Weil man kann nicht raus, man kann nicht helfen, man weiß, es passiert, man sieht es vielleicht sogar von den Palastmauern runter, es geht dann die Kanzelhaut. Wir haben jetzt zum Beispiel in unserem Haus wohnt gerade eine ukrainische Frau mit zwei Kindern, die geflüchtet ist, die kann nicht zu ihrem Mann, sie ist geflohen und kann den Mann nicht mitnehmen. Ich habe diese zweijährige Tochter, die hat auch eine zweijährige Tochter, ich dachte, das wäre das Schlimmste, meinen Thomas nicht mitnehmen, wenn da ein Krieg ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was da los ist bei der. Und darauf schauen wir. Wir schauen gerade einfach auf die Frauen und weniger auf diesen Kriegsschauplatz oder was. Wir schauen jetzt nicht so, wie da Wunden gestochen werden, sondern eben, wie es uns. Da gibt es dann diesen Satz von einer Schwägerin, also das sind ja lauter Frauen, die verschwägert sind, die dann sagt, nach dem Krieg, jetzt dürfen die Männer in ihren kalten Gräbern ruhen. Und was machen wir? Die müssen jetzt nicht mehr da sein, jetzt sind sie weg. Super. Den Krieg zu überleben ist eigentlich unmöglich. Und das finde ich auch, das ist für mich so ein Satz, was mir immer. Das ist eher so, also das ist für mich so in diesem Stück der Fokus, was Krieg angeht oder was.
Jetzt ziehen wir unser so freundliches und alles mitmachende Publikum total in die Depression. Gibt es auch Hoffnungsschimmer, die da auftauchen? Gibt es Ankerpunkte, wo man sagt, so könnte es gehen?
Fast nur, weil...
Christina sagt, was? Und ich sage, nur.
Aber ich spreche jetzt aus der Figurenperspektive. Das ist auch vielleicht nicht ganz... Vielleicht, ich weiß es nicht. Okay, warte mal. Was sagst du?
Sag du zuerst.
Also, ich glaube, ich könnte das nicht spielen, wenn ich nicht Hoffnung hätte. Und ich glaube, ich als Isabella, mal von dem abgesehen, ich könnte nicht leben, wenn ich keine Hoffnung hätte. Weil wenn ich nicht hoffen würde, dass das besser wird, auch für meine Tochter, und dass ich was verändern kann, auch wenn ich nur Kunst mache, aber ich mache Brot für den Geist und fürs Herz. So, ich mache das und versuche in meinem Rahmen Sachen zu bewegen. Und die Hoffnung, und die finde ich sehr in dem Stück da. Und das ist vor allem das, was Cassandra, warum bleibt sie? Wenn man sieht, ich sag's jetzt mal, Entschuldigung, gerade, the world get in a wash. Warum bleibst du da, wenn du weißt, das wird sich nicht ausgehen? Weil du hoffst. Weil du denkst, es wird doch irgendwie, irgendwann, hör doch mal wer zu. Irgendwann, es wird passieren, es wird sich ausgehen. Und diese Hoffnung, ich finde, dass die immer wieder in dem Stück sehr oft auftaucht.
Bis ganz zum Schluss. Die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt. Es ist...
Aber sie stirbt.
Sie stirbt, aber zuletzt.
Also solange wir leben, gibt es Hoffnung.
Solange die Menschen hoffen, gibt es Hoffnung.
Ja. Du wolltest deutlicher, also noch was ausführlicher sagen dazu. Ich habe dich unterbrochen mit die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich kann mich der Isabella nur anschließen, weil... Einer der wunderschönen Sätze, wenn ich das jetzt richtig zitiere, ist, die Hoffnung ist stärker oder war stärker als mein Wissen. Und das ist ja das, was uns am Leben erhält. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Welt immer schrecklicher wird. Natürlich ist die Klimakatastrophe schrecklich und die ganzen Kriege, die toben auch. Aber statistisch gesehen wird das Leben oder die Lebenssicherheit, die Gesundheit für alle Menschen kontinuierlich besser, bis es halt dann kippt und der Klimawandel total überhand nimmt. So weit sind wir noch nicht. Aber das ist eben auch was ganz viel mit Priamos zu tun hat, finde ich, aus Bequemlichkeit, ja, oder aus, es betrifft mich nicht, es ist ja eh woanders. Troja ist eine Insel der Seligen, dass wir eben auch in Mitteleuropa auf eine Insel der Seligen sind, ja, wo es uns richtig, richtig gut geht und man dann aus Bequemlichkeit bestimmte Lebensgewohnheiten nicht aufgeht, obwohl man weiß, es ist eigentlich notwendig. Das hat auch viel mit dem zu tun. Und auch mit Greta Thunberg, die in dem Stück sogar zitiert wird. Also die Magda hat sogar zwei Sätze von ihr reingeschrieben.
Weißt du welche?
Das Haus brennt. Und
du musst das verlöschen. Also
der zweite weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das Haus brennt. Ja.
Und ich finde auch, es ist ja auch ein Trugschluss zu denken, wir sind Troja, wir sind Europa, wir sind in dieser Blase. Wir brauchen nur uns ganz, eine blöde Bewegung, eine Drohne kippt darüber nach Russland. Was passiert? Ist immer so sicher? Ich weiß es nicht. Also
ja, gleichzeitig, ich bin ja auch ein total optimistischer Mensch, weil zwar nicht jetzt, aber bei der Annexion der Krim habe ich gerade ein Bertha von Suttner-Stück gemacht mit der Maxi Blaha. Mhm. Und die Schlagzeilen, die Bertha von Suttner las, waren ziemlich ident, die wir 2014 lasen, bei der Annexion der Krim. Und ich dachte mir nur, okay, vor 100 Jahren war es ein Weltkrieg. Wir haben es zumindest geschafft, dass sich nicht gleich alle... Also wir sind, glaube ich, wirklich, wir sind lernfähig. Da bin ich wirklich optimistisch.
Ich denke immer ins Mittelalter oder sonst. Wir haben uns nur mit der Keule auf die Goschen gehauen, wenn einem was nicht passt hat. Da sind wir ja schon weit davon entfernt, oder? Das
ist
schon,
ja, vielleicht, weil die Frage, bist du stark genug, gut, anders beantwortet ist als das letzte Mal. Damit wir nicht mehr reden, wollen wir vielleicht auch kurz, wir sind deshalb auch ein bisschen später dran, weil wir noch die Bühne begangen haben. Der Daniel Sommergruber, der ja unser Haus- und Hofbühnenbildner ist, hat in die Arena eine Arena gebaut. Also die griechische Theaterform ist die Bühne und es ist wirklich groß, haben wir erst festgestellt, weil die Person, die da ganz oben steht, steht von null aus gesehen auf 5 Meter Höhe und es ist ein wirklich sehr schöner Kreis. Für mich, wenn man es sieht, glaubt man, es ist total klar, die Bühne, weil es ja logischerweise eng wird durch diese Stufen. Gleichzeitig ist sie 20 Meter breit, es ist 7 Meter breiter als das Burgtheaterportal. Nur, dass man mal ein Gefühl kriegt, in welcher Dimension wir da unten arbeiten.
No pressure.
Aber die Isabella war vorher von der Akustik schon total begeistert.
Super.
Willst du für dich, der Daniel hat uns ja 4 oder 5 Entwürfe gezeigt, an denen er weiterarbeiten würde. Und der Andy Halwachs für One Vision muss dazu sagen, One Vision, sehr lustige Anekdote, ganz kurz, wir sind gleich wieder bei der Cassandra, aber das, was zum Lachen gibt. Es gibt ja manchmal lustige Anrufe. Als ich 2005 bei der Göttlichen Komödie selber das Telefon abhob, und Göttliche Komödie heißt ja auf Italienisch Divina Commedia, hatte ich einen Anrufer am Ohr, der sagte, kann ich bitte 2 Karten für die Wiener Komödie haben? Fand ich auch die sehr Wiener. Schön. Jetzt hatte die Kollegin im Kartenbüro einen Anruf oder eine Anruferin, die sagte, kann ich bitte 2 Karten für Ohne Vision haben? Fand ich auch sehr schön. Ja? Es ist sehr schön für One Vision und spricht sie leichter, eindeutig, Ohne Vision. Insofern merkt man sofort, dass diese 2 Stücke zusammenhängen. Und Andy Halwachs greift in seiner Musikrevue auch diesen Cassandra-Mythos genau als Cassandra-Mythos auf. Dort gibt es auch eine Cassandra, die aber, wenn Sie sich noch erinnern, beim Herbstempfang nicht im Crazy Horse in Paris, sondern im Club des trojanischen Pferdes, also Trojan Horse in Las Vegas untergebracht ist, auch in ihrer Glaskugel plötzlich mitbekommt, dass der Paris, ihr Bruder, die schönste Frau erobern möchte. Und das ist fast für mich, der Andy Halwachs macht da wirklich eine Offenbachiade draus, also sowas wie Schöne Helena oder dergleichen. Und das ist wirklich ich finde es total schön, weil diese 2 Stücke richtig ineinander verwoben sind, obwohl es komplett andere Genre ist, obwohl man sich ganz anders nähern kann. Und wenn man beide sieht, geht man, glaube ich, richtig glücklich haben, weil man so viel über das Leben weiß.
Also kaufen Sie Karten für beide.
Christina, der Daniel Sommergruber hat uns 4 oder 5 Bühnenbildentwürfe gegeben. Und Sie sehen, wie jetzt Live-Podcast entsteht. Warum hast du dich und der Andi sofort für dieses Bühnenbild entschieden?
Also wir haben uns für den Bühnenbildentwurf entschieden, weil der ästhetisch am klarsten war und die herausforderndste Form bietet. Und man hat den Konnex von der Antike zu heute, also solche Formen bestehen ja immer wieder noch,
Und gleichzeitig ist es ein Trichter. Und es ist auch ein bisschen wie ein Gefängnis. Kassandra und die Frauen Trojas spielt ja hauptsächlich in diesem Harem. Und es ist wie so ein goldener Käfig. Und man kommt so schwer nach oben und schnell nach unten. Und der Raum erlaubt mir, Hierarchien zu schaffen. Und über diese Hierarchien, über diese Formationen ganz viel über Familie, über Status zu erzählen. Genau, und das ist so durchsichtig, weil ich gern die Unterkonstruktion freilegen wollte. Also das, was, also nicht nur der schöne Schein, sondern das, was unsere Gesellschaft hält. Und auch zu zeigen, wie, porös das eigentlich ist. Also dieses gläserne, schwebende zeigt auch, wie schnell es mit einer Gesellschaft bergab gehen kann oder wie was zerbrechen kann. Genau.
Das Gläserne ist derzeit noch ein bisschen eine Frage der Kontobewegungen, aber wir werden das alles...
Kaufen Sie Karten für beide Stücke.
Ja, wir werden das noch hinbekommen. Und das Interessante für mich bei Daniel ist ja auch, und du hast es unten, wie wir, oder ihr beide, wie wir unten waren, gleich festgestellt, es gibt ja keine normale Treppenhöhe, sondern mindestens 50 Zentimeter. Und heute ist Christina draufgekommen, dass die erste Stufe mindestens 50 Zentimeter ist, nämlich die, glaube ich, 72, die man mit Anschritt nicht gleich überwinden kann.
Ja, das schauen wir noch.
Da schauen wir noch, wie wir das lösen werden. Also insofern...
Ich habe auch schon eine Idee.
Aber trotzdem eine schöne Herausforderung, und ich mag das ja auch. Du hast es auch gesagt, es ist irgendwie super, wenn eine Bühne muss ja nicht nur bequem sein.
Na. Die Proben sind ja auch nicht bequem. Also ich habe schon gehört, dass die Schauspielerinnen Muskelkater haben, weil es voll reingeht. Ich glaube, der Muskelkater wird mit der Bühne, wenn man merkt, sind auch noch ein bisschen anhalten.
Ja, das wird ein super Sommerbody, ja, den wir uns da drauf schaffen. Und das ist ja auch nützlich. können wir alles brauchen. Was ich finde, jetzt noch ein bisschen zu kurz kam, das müssen wir jetzt aber noch sagen.
Ja.
Das ist schon auch sehr, das ist vor allem die Christine, das ist schon sehr gut und lustig auch inszeniert. Da kommt es ja zu, ich finde jetzt, ist so viel Tage, jetzt haben wir so viel kriegen, es ist schon auch so inszeniert, das ist auch sehr humorvoll. Es ist jetzt wirklich nicht, dass man denkt, oh Gott, das ist ein Ort der Heiliger. So ist es wirklich nicht, sondern es hat dann Humor. Es gibt, es werden Themen aufgegriffen, die natürlich Frauen interessieren oder auch, worüber sich Frauen fetzen, es hat halt schon sehr viel zu tun, oder eben auch über Männer, aber es ist auch schon sehr humorvoll gebaut. Das ist jetzt nicht die große Tragödie, wo man dann da denkt, okay, jetzt brauchen wir mal einen Schnaps, dass wir das überwinden, sondern man kann da auch wirklich, man kann da auch lachen.
Genau, und ich glaube, es wird ästhetisch auch wahnsinnig ansprechend. Wir finden gerade wirklich tolle Formen, arbeiten sehr rhythmisch, sehr körperlich. Wir haben einen ganz tollen Musiker an Bord, Nikolai Effendi, können es auch auf Spotify in seine andere Musik reinhören, macht wahnsinnig viel Theatermusik, arbeitet auch
vor allem für Christina Gegenbauer, reist ja überall hin nach, Proben beim Burgtheater aus, um zu ihr nach Trier zu kommen, und das stimmt alles wirklich, also ich lüge heute gar nicht und übertreibe selten.
Ja, ich bin sehr gesegnet, mit so einem tollen Musiker zusammenzuarbeiten und dass wir gegenseitig Fan von unserer Arbeit sind und das künstlerisch auch wirklich geklickt hat. Also ich bin sehr gespannt, was da alles noch rauskommt für Cassandra und halt von dem ganz großen Stücke. Ich hoffe, sie tun das auch.
Also ich habe jetzt den Soundtrack, wie ich fast sagen möchte, zu Der gute Mensch von Sichuan gehört oder gesehen, wie ich das in Trier von euch diese Premiere gesehen habe. Und seine Musik ist unglaublich unaufdringlich. Aber ein Soundtrack sondergleichen. Also das ist wirklich eine ganz große Freude, diesen Menschen über dich kennenlernen zu dürfen, weil er noch dazu ein unglaublich feiner, empathischer Mensch ist, was man, glaube ich, in dieser Musik auch wirklich permanent hört. Ja, also das ist wirklich ein Fundament, auf das sich auch das ganze Ensemble auch mitsetzen kann. Und dass das, ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Film ohne... Also es gibt Filme ohne Musik, da gibt es ganz wenige, die wirklich gut sind. Der Film mit Ursula Strauss, der Hollywood, der Oscar nominiert war, wie heißt der? Revanche ist einer, der nur mit Originalmusik auskommt, wenn Hannes Tannhäuser Akkordeon spielt, aber sonst keine Musik hat. Und ansonsten hält man Filme ohne Musik fast nicht aus, ohne dass man es weiß. Dieses Stück würde man auch ohne Musik aushalten, aber der Nikolai macht, glaube ich, wirklich ein großartiges Fundament drunter.
Und die Kostüme.
Ja, und dazu kommen wir jetzt.
Die Kostüme müssen wir jetzt herzeigen.
Die müssen wir jetzt herzeigen. Vielleicht erklärst du mal.
Ja, also es ist auch spannend, weil die
Julia Klug und die Nina Holzapfel kanntest du ja gar nicht.
Genau, also ich bin ja zwangsbeglückt worden mit dem Ausstattungsteam, dem Daniel Sommergruber, Nina Holzapfel und Julia Klug, die Sie ja alle schon sehr gut kennen.
Und das Wort beglückt ist wesentlich?
Genau, das ist total wesentlich, weil die Julia, die Nina und ich sowas von auf einer Wellenlänge sind. Und wir haben alle so ein paar Moodboards gemacht, also wir haben so Bilder rausgesucht, wie wir uns das vorstellen und drüber gesprochen und haben gemerkt, wir wollen genau das Gleiche. Und die beiden und unsere tolle Kostümassistentin nähen vor unserer Probebühne die Kostüme. Und ich kann jeden Tag den Fortschritt anschauen und heute waren die ersten Anproben. Und das ist einfach unfassbar, mit was für einer Genauigkeit die das machen. Also die haben Stoffe bestellt, das sind italienische Stoffe, die blessiert wurden, also so in Falten gelegt. Und die drapieren das auf den Puppen und stecken das fest und dann kommen die Anproben und noch eine Anprobe. Und wir haben uns entschieden, ein starkes Farbkonzept zu wählen und jeder Prinzessin eine Farbe zu geben, wie einer Spielfigur. Also es ist auch immer wieder von einem Spiel, vom Spiel des Königs, von einem Schachspiel die Rede. Und genau, dass man so ganz starke Farben hat. Und die Königsfamilie, die haben alle so warme Farben, also wie Sie sehen, Orange, Rot, Rosa und dann gibt es die Amazonen.
Ja,
total sexy. Ich habe heute eine Darstellerin gesehen bei der Anprobe. Es schaut wirklich heiß aus. Ja, die Amazonen treten auf, tolle Ovonies, die gefärbt werden, blau, was Exotisches. Und dann gibt es noch, genau, die Weisen. Die Weisen haben die Funktion, dass sie Cassandra durch ihre Wanderjahre begleiten, ihr immer wieder Aufgaben geben, sie lernen zu sehen. Da haben sie immer schon ein bisschen weiter. Wir haben geschaut, was kontrastreich zu dieser anthrazitfarbenen Bühne ist und die sind mehr in Oliv jetzt. Also da kann ich schon sagen, das ist ein bisschen überarbeitet worden. Und dann gibt es noch ein spannendes...
Ja? Darf ich kurz zu den Weisen noch was dazu sagen? Gerne. Oder bist du bei den Weisen fertig?
Kannst gerne noch was sagen.
Ich fand das sehr lustig, am Anfang irritierend beim Lesen, aber man kann auch mit jungen Menschen in dieses Stück gehen, weil ein bisschen Meister Yoda schlägt auch durch bei den Weisen. Und das mag ich sehr. Das ist
eine Wahrheit, sie spricht.
Ja, genau.
Pflicht oder Wahrheit? Wahrheit oder Pflicht?
Genau. Ja, also alleine das ist schon sehr, sehr lustig.
Ja, die Sprache ist unglaublich toll und die Proben von den Weisenszenen haben mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Sie werden schon sehen, warum. Es war super.
Ich bin auch schon sehr gespannt.
Es war wirklich sehr schön.
Es war wirklich total schön. Und dann haben wir noch ein besonderes, genau, Upcycling ist auch ein Thema. Theater, Nachhaltigkeit ist ja immer die Frage und die Kostüme vom Volk werden komplett aus Kleidung, die schon besteht, genäht. Da werden Kleidung wird hergenommen, Stoffe hergenommen, die schon mal verwendet wurden.
Vieles auch aus unserem Fundus.
Aus dem Fundus, ja, der ist ja sehr reichhaltig. Es gibt ja eine lange Theatergeschichte hier. Und die sind in so Erdfarben, also und auch nicht glänzende Stoffe, ganz anders als die Prinzessinnen zum Beispiel. Cassandras Kleid.
Stimmt nicht mehr. Christina hat entschieden, ich bin rot, ich habe es gestern erfahren. Und, also ich wurde angezogen, dachte, es ist nicht mein Kleid. Und dann
weil rot ist die stärkste Farbe.
Christina hat es umentschieden.
Ja. Rot ist die stärkste Farbe und ich glaube, nur starke Figuren können auch dieses Rot tragen und ich will, dass du wirklich den absoluten Fokus hast mit dieser Signalfarbe als brennende Fackel, die uns warnt. Ja.
Aber bleibt dieses Bausteinsystem noch?
Das bleibt noch. Also das wird erprobt. Also wir müssen mal schauen, ob das wirklich gut funktioniert. Und die geht ja durch diese schon mehrfach besprochenen Wanderjahre und kriegt bei jeder Station, also am Marktplatz, wo sie ein Jahr damit beschäftigt ist, die Hinterlassenschaften zu bereinigen, im Krankenhaus und bei den Amazonen, immer einen Teil mit, der dann Teil ihres Kostüms wird. Also
ihre Erfahrungen hinterlassen Spuren auf ihrem Körper.
Ein unglaublich schönes Sprachbild, das du da jetzt verwendet hast. Danke. Wir haben auch noch die Mutbilder, damit Sie diesen Begriff auch kennenlernen, weil wir so herumwerfen damit, vom Priamos.
Genau, der König.
Genau, der König. Ja. Sagt alles, glaube ich. Und was wir heute bei der Bühne wieder festgestellt haben, weil es ja diese griechische Anmutung hat, aber Frauen nicht in High Heels, sondern in Sneakers, was bei dieser Bühne einerseits zweckmäßig ist und auf der anderen Seite aber auch eine klare Gegenwärtigkeit sofort etabliert.
Genau. Und bequemer ist es auch.
Ja, bequemer ist es auch. Darum hast du heute eindeutig auch Sneakers an.
Ja.
Und bist mit diesen Schuhen auf der Bühne rumgelaufen.
Es geht, aber ich würde es nicht empfehlen.
Ja. Kassandra und die Frauen Trojas, die Schwierigkeit, die man so in einer, jetzt haben wir ja eine gute Stunde, weil wir ein bisschen später angefangen haben, hat, ist, dass man eigentlich diese Reichhaltigkeit des Stücks in einer Stunde kaum irgendwie erzählen kann, nicht einmal in dem Geplänkel, das man so manchmal mit dabei hat. Man kann eigentlich ja nur versuchen, ihnen so Karotten hinzuhalten oder Appetit zu machen und irgendwie so ein Gefühl eigentlich zu vermitteln. Für mich ist es ja auch total spannend, euch zum ersten Mal jetzt auch über die Probenarbeit reden zu hören. Weil
kommst du uns denn mal besuchen?
Ich komme euch jetzt mal besuchen, aber ich habe mich wirklich zurückgehalten, weil ich sehr bewusst mir verbiete zu kontrollieren, sondern versuche nur zu begleiten. Wir haben viel telefoniert und manchmal gar nicht über die Proben gesprochen, was ich auch sehr schön fand. Ist irgendwie eine lustige gemeinsame Erfahrung, die Christine und ich auch in der Form machen.
Ja, es ist natürlich auch eine wahnsinnige Ehre, nach so langer Zeit da zum ersten Mal, dass jemand anderer als der Alexander Regie führt.
Aber es gab vorher eine ganz lange Zeit, wo die ganze Zeit war andere Regie.
Ja, aber jetzt bist du schon sehr lange am Regiestuhl und jetzt darf ich mich da hinsetzen und das ist ganz toll.
Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist wirklich nichts beruhigender. Es gibt nichts Beruhigenderes, als wenn man das Gefühl hat, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Und es ist wirklich, wenn man das Problem hat, ich habe wirklich gespannt, wie es mir gelingt, ob ich loslassen kann oder nicht. Und das werden Sie wahrscheinlich jetzt selber auch kennen. Wenn man das Gefühl hat, die Entscheidung, die man getroffen hat, stimmt, dann ist es ganz leicht. Also versuchen wir einfach, die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann ist das Leben schöner.
Ihr werdet es super machen.
Ja, ich bin nicht auch davon überzeugt. Aber weil es ja Let's Talk About ist und wir vielleicht trotzdem auch so ein bisschen in unserer Stückblase sind und ihr den Nachteil habt, weil ihr es noch überhaupt nicht lesen konntet, und wir werden vielleicht dann mit der Magda reden, ob man das auch, sobald die Premiere da ist, vielleicht auch auf die Website stellen kann, Miss Mami im Verlag reden. Aber irgendwie wird uns das gelingen, wer es lesen möchte, dieses Stück, ohne dass er mitliest und sagt, da fehlt was. Da fehlt viel. ja, das Schöne ist, wir geben ja die Stücke sehr spät raus. Die Christine hat mich schon ein bisschen gedrängt, auch die Schauspielerinnen, weil sie es vorher schon lesen wollten. Bei mir war es oft so, dass sie es wirklich oft erst am Tag des Probenbeginns das Stück bekommen haben, noch nicht mal wussten, was sie sprechen werden, oft nicht mal wussten, was sie spielen, was ein großes Vertrauen voraussetzt. Aber ich habe so diese schlechte Erfahrung manchmal gehabt, dass jemand, wenn er schon vorgelernt hat, man das nie mehr aus sich kriegt. Aber wenn Schauspielerinnen so sind, wie du vorher gesagt hast, empathisch, klug, aufeinander hörend, dann geht sie das auch aus, wenn sie das Stück vorher lesen. Und das war wahrscheinlich schon sehr wesentlich. Aber so lange vorher hast du es ja dann auch nicht bekommen.
Aber sie hat den Text können, wie wir angefangen haben, komplett.
Das mache ja, ich ja gar nicht.
Ja, und dann haben wir 20 Seiten gestrichen.
Und ich bin gespannt, ob es trotzdem kürzer ist als bei mir. Was man wirklich sagen kann, ist, dass es wirklich ein fantastisches Ensemble ist, dass es auch dazu, zu diesem Cassandra-Stoff auch wirklich sehr schöne Veranstaltungen rundum geben wird. Sie kennen das wahrscheinlich eh schon von unserem Beiprogramm, aber dass im Stift zum Beispiel ein musikalisches Werk aufgeführt wird über die Schwester von Cassandra Polyxena, weil es hier im Archiv gefunden wurde von Abbe Maximilian Stadler. Die Möcker kennen die Abbe Stadlergasse als von diesem Komponisten. Dank dir haben wir ein Stück empfohlen bekommen, Ismene Schwester von, was die Claudia Carus auch auf dieser Bühne performen wird mit einer Woche Probenzeit Ende Juli, wo wir auch diesen griechischen Mythos und auch diese Sicht von Frauen, die gar keine Heldin ist in diesem Fall, auch mit zeigen werden. Die Stiftsbibliothek wird wieder auch einen Vortrag halten, wie Kassandra sich in der, oder die griechische Mythologie sich auch in der Stiftsbibliothek wiederfindet. Alleine schon, dass sie das Stift mit anderen Propheten beschäftigt, als die, die am Hochaltar stehen, finde ich sehr spannend. Ja, es gibt also ein sehr vielfältiges Programm und, weil ich gerade lachen gesehen habe, Berthold Obermüller, Berufsschule, das habe ich fast übersprungen bei der
Bühne.
Bei der ja, Bühne. Genau. Es gibt ja seit Jahren eine schöne Zusammenarbeit mit der Berufsschule in Böchlern, die uns häufig Teile des Bühnenbildes gebaut haben. Vieles wäre ehrlicherweise bei der Größe, die wir haben und bei den Mitteln, die wir haben, nicht ganz easy. Es war heuer auch nicht ganz entspannt und es gab zwei Telefonate von mir. Das eine war mit der Tina Fürst, wo ich gesagt habe, könntest du möglicherweise mit Holzlieferanten sprechen? Tina sprach mit Holzlieferanten, es half. Das zweite Telefonat war mit Berthold Obermüller, wo ich der neue Direktor an der Berufsschule wurde in Böchlern, wo ich gesagt habe, ich weiß, es sind nur mehr eineinhalb Monate, aber wäre es nicht spannend, dass die Schüler wieder bei uns sind und können sie das in den Unterricht einbauen? Sie waren jetzt zwei Tage hier. Jeder Tag sind einfach 60 Arbeitsstunden, wenn die Berufsschule kommt und sie haben gestern und heute diese komplette Bühne belegt. Und das ist einfach wirklich eine unglaubliche Unterstützung. Danke euch beiden. Und in dieser Vielfältigkeit und in dem Miteinander, das ihr beide vielleicht auch repräsentiert, ganz geschlechterparitätisch, männlich und weiblich. Schön, dass Sie hier sind, schön, dass ihr wirklich so treue Menschen zu uns seid. Und wir wünschen uns an einem Tag, wo das Hochwasser nicht kam, einen wunderbaren Sommer. Schönen Abend. Applaus